Bitte erklär mir zuallererst, was genau ist die römische Dusche? Du hattest es mir persönlich erklärt, jetzt wollte ich einfach nur das teilen. Naja,
jetzt kennt man ja schon so Spielarten wie Natursekt zum Beispiel. Also,
kennt man die?
Ne?
Kennt man die?
Naja, also man kennt sie vom Hören, oder? Mhm. Du nicht.
Doch, das war mir
also jetzt huste wieder so, weißt du? Also erzählt mir da noch die letzten sagen, Jahre begeistert. Aber gut, was ich will jetzt hin.
Also bleiben wir doch bei der römischen Dusche.
Ist erst tatsächlich Erbrechen auf einen anderen, was dem anderen wiederum Lust bereitet. Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo und Gästen. Jetzt sind wir dabei.
Ganz wichtig für mich am Anfang, warte ganz kurz, warte. Joachim, hallo.
Hi.
Sag mir, wo erreiche ich dich heute? Geht direkt wieder schon wieder los mit dem Magen-Darm.
Ich bin wieder zu Hause. War letztens unter Geiern. Da habe ich den Bartgeier gesehen. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Mit meiner Kemenate.
Ich hab's nur in irgendeinem oder der unzähligen YouTube-Ausschnitte gesehen oder TikTok oder was es war. Ich sehe dann nur Markus Lanz in so einem ganz kleinen Studio, vielleicht 40 mal 40 Zentimeter und dann irgendwie sitzt er immer so am Mikro dran. Also. Mhm. Ja. Sag mir, wo erreiche ich dich heute?
In meiner Kemenate. Und die Kemenate ist aber renoviert. Ich höre das ja regelmäßig, immer freitags, Lanz und
Brecht. Oh ja, ja. Gab es auch letztens in der Lanz-Folge gab es auch Werbung für Brecht und Lanz oder Lanz und Brecht und jeden Freitag neu verfügbar.
Ja, ja. Also ich höre es wirklich ganz gern. Ich kann die Ressentiments Markus Lanz gegenüber verstehen. Also gut, du magst ihn jetzt, andere mögen ihn ja nicht so.
Ich bin Fanboy, mögen ist untertrieben.
Ich stelle mir auch manchmal vor, na egal.
Bitte.
Aber ich mag den Brecht vor allem ganz gern. Also ja, das ist ein kluger Kopf und der weiß halt auch unglaublich viel und kann die Dinge, finde ich, manchmal besser einordnen, weil er es eben nicht nur so tagesaktuell einordnet, sondern auch immer so ein bisschen erzählt, wo kommt es eigentlich her, was ist die Geschichte von dem Ganzen und da ist der einfach unglaublich, also es ist halt ein unglaublich schlauer. Ja, und den Lanz nimmt man dann halt so mit, ne, als fragender Teil.
Ein bisschen wie bei uns beiden.
Ein bisschen wie bei uns beiden, ja genau.
Überleg mir, wer welche Rolle hat.
Du bist der halt ganz viel weiß und ich frag dann immer ein bisschen rum, ne, und weiß aber, wenn jemand die Kohlen aus dem Feuer holt, dann ist es keiner
das heißt,
von uns.
Du machst freiwillig den Lanz, bist du dir dessen, das ist. Also freiwillig.
Ganz kurz nochmal. Also nur, dass das nicht, dass wir das richtig einordnen.
Ja, ich wollte nur sagen, also ist vielleicht nicht der Vergleich, aber freiwillig im Podcast den Lanz zu machen, ist wie Hitler spielen. Also ich finde.
Ach, na ja.
Wieso?
Na ja, komm.
Es ist eine spannende Rolle, aber eine Herausforderung.
Ja, mir steht halt kein Bart, sonst würde ich das.
Ich habe an dir den Bart noch nicht gesehen.
Ich habe ZDF-Info, gucke ich eigentlich von morgens bis abends. Ich kenne Hitlers Tierliebe, ich kenne Hitlers Frauen, ich kenne Hitlers Freunde, ich kenne Hitler privat. Also
kannst du immer gebrauchen, falls der Jochen mal fragt.
Ja, ich kenne eigentlich alles von Hitler.
Wie hieß der Schäferhund von Hitler?
Blondie. Blondie, na hör mal.
Das war jetzt aber in dem Fall mit der Betonung. Ist der echt Blondie?
Der hieß Blondie, ja.
Woher weißt du denn, wie der Hund von Adolf
Hitler? Also, Entschuldigung.
Sage mal.
Ich weiß nicht, ob es in Deutschland außer dir noch jemanden gibt, dass der Hund von Adolf Hitler nicht Blondie hieß.
Schreibt bitte mal in die Kommentare.
Blondie. Also, ich meine, nicht, dass ich, also ein Fan beider oder einer von beidem, einem von beiden. Na, wie auch immer, ein Fan wäre. Ja. Aber Blondie ist ja auch so ein geflügeltes Wort. So ein Schäfer und so ein Fieser.
Guckst du den Lanz denn auch oder hörst du nur den Podcast von beiden?
Es kommt immer drauf an. Ich gucke den Lanz, wenn er gute Gäste hat. Also ich sag mal, wenn er jetzt irgendeine Schluse von Grünen hat und die Weidel womöglich noch, und dann gucke ich es nicht. Also wenn Streit vorprogrammiert ist, wenn klar ist, das sind so unversöhnliche. Wann ich es ganz gern gucke, ist, wenn man sieht, dass er eigentlich eher so eine Expertenrunde hat und zum bestimmten Thema was macht, dann gucke ich ihn ganz gern. Ja. Wenn so Streit ist, also da ist dann der von Grünen da und die Wagenknecht und einer von der CDU, dann weißt ja, die sind sich nur am Behaken. Das gucke ich mir nicht an.
Die Motivation war jetzt so ein bisschen, dass der... Der Lauterbach war letztens beim Lanz zu Gast, ich weiß nicht, das wie oft mal. Und dann ging es darum, da war dieser vermeintliche Massenskandal mit Jens Spahn oder bezüglich Jens Spahn oder dieser Bericht, der war relativ frisch auf dem Tisch. Und dann hatte der Lanz, ich glaube, der Lauterbach war dann auch der erste Gast in der Sendung, der sprechen durfte. Und dann war der Lanz halt wieder so pseudo-investigativ und das hat anstrengend. Also das kann ich finde dieses, ich hatte ein paar Tage später eine andere Sendung gesehen, da ging es um Klimaschutz und was in Texas passiert ist, etc. pp. Da fand ich ihn nicht verkehrt, aber wie du auch sagst, da war die Runde aber wirklich bestehend aus 4 Experten, es ging nicht um Streit, sondern um Meinungsaustausch auf einem gewissen, einem gewissen Level und Niveau. Aber dieses Lauterbach-Ding, und dann hat er da versucht, irgendwie immer noch so ein bisschen nachzubohren. Und gesagt,
Herr Lanz, solche Geschwärzen also Stellen führen dazu, Herr Lanz, also dass Sendungen wie diese hier stattfinden.
Aber da hat er einen großen Lacher beim Lanz gehabt, das ist auch zu Recht. Einen
großen Lacher, hat er tatsächlich auch nochmal bei der aktuellen, wir haben ja den 13.07. für alle Hörende, Zuhörende, in der aktuellen Lanz und Brecht hat er das auch nochmal, das habe ich sogar gesehen. Ausschnitt, wo er dann so laut gelacht hat und so, ja.
Ja, da hat er diesen Moment auch kurz gefeiert. Bevor wir über den Lebemann Joachim Jo Letschert sprechen, den ich heute ganz herzlich bei Schmetterling im Kopf am 13.
Neben Steffen Hertlein natürlich.
Ja, aber die Ehre, ich liebe die Rosen auch gerne.
Natürlich mit seiner wunderbaren Tochter, die vor einiger Zeit geboren wurde und nun kein Lebemann mehr ist. Ne? Sondern da heißt er Erbrochenes vom Hemdwischen. Gerüche beim Windelwechsel ertragen.
Die letzten 2 Wochen das eigene Erbrochene vor allen Dingen. Aber lass uns nicht über meinen Magen
Darm sprechen. Wunderbar, wunderbar. Ja, wie geht's dem denn mit dem Darm?
Viele, was? Das siehst du alles bei Social Media, hat's hochgeladen.
Ja, ich hab's gesehen.
Verschiedenste Konsistenzen. Aber erklär mir doch bitte zuallererst,
soll ja so breiig sein, ne? Dann ist es eigentlich gut.
Noch dünner als Brei. Der Farbton vor allen Dingen. Du hast verschiedene Happenings, Events, du warst in den verschiedensten Städten Deutschlands. Bitte erklär mir zuallererst, was genau ist die römische Dusche? Du hattest es mir persönlich erklärt, jetzt wollte ich einfach nur das teilen. Naja,
ja, jetzt muss man dazu aber vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte. Ich habe eine Zeit lang mal Webseiten gebaut und mich sprach über einen Kumpel, eine Dame an, die sozusagen die Liebesdienste per Anruf anbot. Also eine Begleitung, Callgirl. Also da ging es schon dann auch um Sex. Und die wollte eine Webseite gemacht haben. Und dann musste man natürlich auch draufschreiben, was denn so im Portfolio. Und da stand unter anderem römische Dusche und jetzt kennt man ja schon so Spielarten wie Natursekt zum Beispiel. Also,
kennt man die?
Naja, also man kennt sie vom Hören, oder? Du nicht.
Doch, das war mir
also jetzt huste wieder so, weißt du? Also erzählt mir da noch die letzten sagen, Jahre begeistert. Aber gut, ich will jetzt
nicht. Also bleiben wir doch bei der römischen Dusche.
Ist erst tatsächlich Erbrechen auf einen anderen, was dem anderen wiederum Lust bereitet.
Also zur.
Also da bekommt dieser Ausspruch, du kotzt mich echt an, eine sexuelle Konnotation, wie wir sagen.
Oh, Mäuschen, aber heute.
Natürlich stellt man sich in dem Moment vor, aber gut, ja.
Weiß man denn, woher die Findung, wo das entstanden ist?
Ich glaube, weil man den Römern ja, also so die spätrömische Dekadenz war ja fressen bis zum Abwinken und dann einen kleinen Finger oder mit dem Federkiel dann sich zum Erbrechen zwingen, quasi so eine nicht krankhafte Bulimie, damit man danach weiterfressen kann. Das unterstellt man ja, glaube ich, so ein bisschen. Es gibt ja auch dieses Essen wie im Mittelalter und so und dann kotzen und wieder essen und so. Und ich glaube da, ich bin tatsächlich nicht weiter drauf eingegangen. Aber ich habe einfach diese zwei Worte hingetippt.
Also, aber lass uns jetzt ganz kurz, bevor es jetzt irgendwie... Aber
ja, das du ja wolltest kein, es doch
ja,
jetzt
Ja, lesen. Sorry.
Ja, nein, Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung.
Ja, er weiß ja erst fragen und sagen und dann ich jetzt sagen.
Ja, ist ja jetzt kein Grund, diesen Podcast einzuschalten. Also zu meinem Magen-Darm. Das ging jetzt 2 Wochen und es ist alles durchgeflutscht. Ich habe es gegessen, zack, also wirklich alles irgendwie. Ich lag da 7 Tage.
Sieht's hier, man sieht es hier jetzt ohne Spaß im Gesicht sehr, sehr an. Ich sehe jetzt
mein Freund, ich habe 10 Kilo abgenommen.
Das ist kein
Spaß. 10 Kilo abgenommen. Und einmal die komplette Ladung, also es war auch ein, ich habe ein Häufchen im Labor hinterlassen, nee, ich habe eine Stuhlprobe abgegeben fürs Labor, und schönes Bild auch. Und dann,
es war... Ich eine Stuhlprobe, ja, ich gebe Ihnen meine, naja, okay. Ja.
Und dann war es aber unauffällig. Und,
wie unauffällig?
Ja, es war jetzt kein, dass man sagen müsste, Sie haben da irgendeinen Keim oder Salmonellen.
Weil ein Freund von mir, der hatte ähnliche Problematik tatsächlich, also extrem Durchfall sozusagen. Und da wurde aber in der Tat irgendein Bakterium gefunden, das dafür wohl, aber ich meine, irgendwas ist ja immer dafür verantwortlich.
Also, ja. Ne, also jetzt in dem Fall war es vielleicht eine Kombination Stress, Eiswürfel, zu viel, schlechte Ernährung, Alkohol.
Was halt machst so du denn mit den Eiswürfeln?
Das möchtest du nicht wissen.
Nee, ja, weil immer nur... Ne?
Ah, na gut. Ich schick dir mal was zu.
Nee. Quatsch. Nee. Lass mal.
Hashtag.
Mach's einfach nicht mehr, ne? Weil
dann... Schwäbe in der Dusche. So. Also
das
kann man...
Das ist in die Nidder legen.
Wieso haben wir eigentlich Lanz? Hatten wir Lanz und Brecht schon mal? Ich glaube, Brecht hatten wir schon mal eingeladen, aber Lanz noch nicht. Das können wir auch mal machen.
Ja, ich vermute mal, beide sind zu groß für diesen kleinen Podcast, aber man weiß es ja nie, wenn man mal, Brecht schreibt ja ein neues Buch schon wieder, der schreibt
ich
ja
sage ständig. Ich sage nur 11-mal Marcel Reif bei Abseits der Fußball-Podcast.
Ja, und Marcel Reif, Sonne. Ja, ist halt nicht David Brecht, ne? Der ist halt noch ein Mensch der alten Schule, der sagt, aber komm, wir gehen dahin, wo es Spaß macht.
Sag mir doch gerade, über was sprechen dann Lanz und Brecht in dem Podcast über das aktuelle Zeitgeschehen?
Ja, genau. Also im letzten Podcast, jetzt muss ich gerade mal überlegen, im letzten Podcast ging es um den ja scheinbar nicht stattfindenden Untersuchungsausschuss gegen Jens oder um Jens Spahn herum. Und was ich dann aber immer ganz gut finde, dass so generell der Brecht dann ja zum Beispiel auch so ein bisschen so philosophische Erwägungen, also ist es überhaupt sinnvoll oder nicht oder wie auch immer. Also es wird nicht immer nur konkret darüber gesprochen, sondern du erfährst auch unglaublich viel. In dem Falle zum Beispiel über Rücktritte, die wegen wesentlich weniger Dinge passiert sind. Also Möllemann hat zum Beispiel, wenn wir uns erinnern, hat mit dem Briefkopf des Bundeswirtschaftsministerium, der Wirtschaftsminister, ja scheinbar. Jetzt weiß ich nicht, ob in seinem Bundesland, glaube ich, ne, der war ja, oder war der auch Wirtschaftsminister?
Möllemann, Mann,
Mann, ja. Der ist mit dem Fallschirm abgestürzt dann irgendwann. Also der hat auf jeden Fall, mit dem Briefkopf des Wirtschaftsministeriums für Einkaufswagen-Chips geworben. Also diese Chips, die man statt des Euros oder damals der D-Mark in diese Einkaufswägen reinmachen kann, ohne dafür einen Euro opfern zu müssen. Und das war wohl sein Schwager oder wer auch immer, der diese Dinger hergestellt hat. So, da musste der zurücktreten. Dann hat er ja aber irgendwie im späteren Verlauf Flugblätter mit anti-israelischen oder angeblich oder wie auch immer oder so gedeuteten Inhalten. Und dann ist er ja beim Fallschirmspringen abgestürzt, zum Beispiel, wo man sich heute noch fragt, wollte er da irgendwie einem...
Und der hat das Urteil ja nicht, der war ja mehr oder weniger, also das war ja ein großes Hobby, eine Leidenschaft von
ihm. Ein Profi, kann man sagen. Das
genau, war ein Fallschirmspringer. Das war natürlich dann zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, wusste man nicht genau, okay, war das jetzt ein Suizid oder war das... Man weiß es nicht.
Ich sag mal, Uwe Barschel hat wahrscheinlich auch schon vorher oft gebadet, ne? Und dann ging es halt einmal schief.
Wow.
Naja.
Ja.
Er hat sich ja nun auch schlussendlich da, also entweder er sich oder man ihn einer Affäre entzogen, die
ja entstanden wäre. Ich wüsste überhaupt nicht, dass an dieser Aussage falsch wäre.
Nix.
Wow. Nein. Pack's auf jeden Fall in die Highlights des Jahres.
Ja.
Einfach. Weiß es wirklich.
Ich meine, was anderes wäre es gewesen, wenn Uwe Barschel in der Badewanne aus dem Flugzeug gesprungen wäre, ne? Zum Beispiel.
Jetzt kommst du.
Oder Möllemann mit dem Fallschirm gebadet hätte.
In dem Moment, ja. Hubschrauber-Einsatz über Neu-Isenburg. Sie sind auf dem Weg zu dir, Joachim.
Ich habe die Badewanne noch gesehen. Ich dachte, das sitzt doch hoffentlich.
Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist wo denn jetzt seid? Eigentlich mit dem Hundemann? Ihr wolltet doch schon längst mal den Podcast rausbringen mit dem Hundemann.
Ja, Mensch.
Aufgrund meines Magen-Darms müssen wir es zweimal verschieben. Excuse me, wir haben das Buch gelesen, der Letscher hat sogar zweimal. Einmal auf Deutsch, mal auf Bosnisch.
Oh, ich bin jetzt gerade an Thomas Mann dran.
Nein, liest er echt?
Doch, ja.
Und?
Ja, na gut, ist natürlich schon eine schwerere Kost für Interessierte. Ne? Also man muss ja schon irgendwie eine Vorstellung haben, wer ist Thomas Mann, um sich dann, es ist halt eine Biografie. Oder sein Lebensweg wird gezeichnet.
Es ist schon
sozusagen
500-600 Seiten,
oder? Ja, ja. Wir haben ja den Autoren dann Ende Juli im Podcast.
Juni.
Ja, Juni ist rum.
Ja, genau.
Das wäre jetzt doof. Juli, genau. Ich glaube in zwei Wochen.
Das wäre sehr knapp.
Naja, genau. Und
am 23. haben wir den.
So ist es, genau.
Ja.
So, ich habe ein kleines Update im Übrigen.
Ui.
Hier Jeremy Gonzalez, ne, wie heißt der? Ochsenknecht.
Ist
tatsächlich in einem Gefangenentransport nach Österreich überstellt worden. Sind
das gute Nachrichten? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich finde es albern, ehrlicherweise, aber er wollte ja mit dem Flugzeug.
Achtung, was war das?
Ist aber zu teuer. Das war.
Das Sommerloch.
Ah.
Ja.
Naja, aber ich find's schon irgendwie komisch, dass ein Deutscher mit einem Gefangenentransport nach Österreich ausgeliefert wird.
Wo hat er seinen Wohnsitz?
Weil er in Berlin, glaube ich.
Ach so.
Ist da, ja, genau. Ja, natürlich ist Berlin, weil er immerhin 13.000 oder 15.000 Euro Schulden in der Gastro. Ich meine, hätte man das Geld nicht einfach überweisen können. Aber ich glaube, es ist so, dass es unter Betrug läuft und dann kannst du als jetzt in dem Falle Gastwirt auch gar nicht mehr sagen, hier, nee, komm, ist alles da, ich nehme es zurück, sondern das ist ein, das heißt bestimmt irgendwie, also kein Kavaliersdelikt, sondern dann eher ein Delikt, der eben im öffentlichen Interesse ist und der wird von der Staatsanwaltschaft wohl verfolgt, das heißt, du kannst da eine Strafanzeige nicht zurückziehen und dann lassen die das fallen, sondern einmal, also wenn die Staatsanwaltschaft, wohl auch die österreichische, da einmal Wind von bekommen hat, muss sie dann diesen Fall verhandeln. Ja,
jetzt. Aber ich muss sagen, ich bin ja wirklich ein Freund von Gala und Bunte und lese es, ich habe es wirklich auf meiner Linie, wenn ich morgens mein Internet mal durchblättere. Und selbst da fällt für mich dieses Jimmy Blue Ding Dong Ochsenknecht komplett aus dem Raster. Das finde ich noch uninteressanter als diese ganze Megan und Tralala-Nummer.
Ich finde es eigentlich deshalb interessant, also der Fahrlehrer meiner Mutter, das ist jetzt auch schon wieder wirklich 40 Jahre her, der lebt da schon lange nicht mehr, der sagte immer, wenn ihr jemanden, natürlich versehentlich, auf dem Zebrastreifen überfahrt, schaut, dass es 10 Leute sind, weil dann passiert euch nichts. Also man könnte jetzt bei Jimmy Blue sagen, du kannst ja viel machen, also mit Messern und was heute alles so hantiert wird, oder so Gruppenvergewaltigung oder was man da alles so hört, dann gibt es Freisprüche und umso schlimmer oder umso seltsamer finde ich es, dass da jetzt, wie du sagst, so ein Trara gemacht wird.
Ist aber echt Sommer,
natürlich gehört sich das nicht, um Himmels Willen, aber es gibt ja weitaus schlimmere Straftaten, die so geschehen, wo man dann immer wieder hört, naja, ist nicht so schlimm, da ist Freispruch und dies und das und jenes. Und dann wird da wegen Jimmy Blue Ochsenknecht, der jetzt nun auch nicht unbekannt ist, also da ist die Fluchtgefahr ja recht gering, der wird jetzt im Gefangenentransport.
Im Medium ist da die Bild, die sich da so drauf wirft und packt das auf die Hauptseite.
Naja gut, also auf den Innenseiten steht dann ja auch wirklich gar nichts Interessantes mehr.
Wobei andererseits muss man halt auch sagen, also jetzt mal, wenn man das wirklich mal so ein bisschen... aber ich wollte halt auch kein Promi-Kind sein. Das ist ja wirklich ätzend hochzählt. Entweder, das hast du ja bei vielen Leuten, wenn die so Kinderstars waren, also die sind so früh unter so einer Beobachtung, dass die, also es gibt so Ausnahmen, wo man sagt, na, so diese Tokyo-Hotel, die haben so halbwegs, haben die sich jetzt so eingebuppt oder so ein Macaulay Culkin, der hat aber dann, glaube ich, auch durch seine Frau, aber viele, die entweder durch so ein Casting oder so Kinderstars wurden oder die halt aufgrund der Geburt und des Namens, wo du sagst, das muss aber auch anstrengend sein, wenn du das quasi gar nicht anders siehst, so ein Justin Bieber oder viele andere Promis, dass wenn du das von vornherein gar nicht anders kennst, und du verlässt das Haus und jede Beziehung, die du hast, jeder Joint, den du rauchst, alles, was du machst, wird in den Medien irgendwie
von A bis Z
thematisiert. Das muss auch anstrengend sein. Du sagst, boah, will ich jetzt wissen, dass soll die Oma in Hamburg wissen, dass ich 2 Wochen Magen-Darm hatte? Warum hatte der jetzt Magen-Darm? Hat man so lange Magen-Darm? Das ist ja ein bisschen Progenspiel.
Naja, gut, aber die Scheißerei. Aber das ist der Mechanismus, mit dem du als Bekannter ja spielst. Das heißt, du kannst natürlich nicht entscheiden, das war jetzt gut, bitte verbreitet das, und das war nicht so gut, bitte verbreitet das nicht, sondern... Ist aber also ich hätte keine Lust drauf, auf keinen Fall.
Und so ein Justin Bieber, der hat sich in jungen Jahren darüber gefreut, trotz alledem, Justin Bieber, der ist ja trotzdem ein Typ, der ist ja einfach ein Mensch, der ist Ende 20, hat seine Träume, Wünsche, tralala. Dann ist der allein in Mallorca im Urlaub und denkt sich, okay, wenn du jetzt mit Bodyguards hier rumrennst, sagen alle, naja, der will ja entdeckt werden. Dann gab es Videos, wo du sagst, der läuft wirklich einfach als Justin Bieber, als ganz normaler Typ mit seinen Visionen und Ängsten und Hoffnungen, läuft da einmal quer durch Mallorca und alle zücken die Kamera und sagen, das ist doch der Justin Bieber. Und sagst, selbst wenn der Normalität haben will, du kriegst die irgendwann nicht mehr, weil du halt so einen Fame hattest. Du hast ein volles Portemonnaie und du musst über bestimmte Sachen keine Gedanken machen. Aber das stelle ich mir auch unangenehm vor, wenn du sagst, ich möchte einfach nur hier in Mallorca ein bisschen die Sonne genießen.
Dann will ich mal die andere Seite beleuchten. Die andere Seite ist die, was ich überhaupt nicht verstehe. Also einmal finde ich, wenn ich das so sehe, wenn da irgendwelche Billo-Fotografen angerannt kommen und dann stehen die zu Tausenden da und haben ja objektiv wirklich, also bei Lady Di hat man das ja gesehen, 10 Zentimeter vor deren Nase. Also ich sag mal, wie verkommen muss man eigentlich sein, um so einen Beruf ausüben zu können? Und das meine ich wirklich so. Und noch verkommener finde ich es dann, wenn Greti und Bleti, wenn da irgendwer ist, ich würde im Leben ich würde nicht mal heimlich ein Foto machen. Also vielleicht, wenn es jetzt ein cooler Typ wäre und ich denke, komm, der ist gerade nicht gestresst, würde ich mal hin und sagen, aber ich glaube auch das nicht. Also kleine Anekdote, und ich will mich da gar nicht als guten Mensch hinstellen, aber ich kann mit so einem Foto halt einfach gar nichts anfangen. Ich war auf dem Udo Lindenberg Konzert und wir durften an den VIP-Bereich und den Lindenberg hatte ich ja beim CSD kennengelernt. Da haben wir tatsächlich mal ein gemeinsames Foto gemacht, aber das war auch eine easy Umgebung, da waren nur wir und dann war das was hier für Facebook und so. Und neben mir stand Axel Prahl, der ja bei Udo Lindenberg mitgesungen hat. Also ich habe einfach nur Hallo gesagt und habe dann mein Getränk bestellt. Ich hätte im Leben nicht gesagt, machen wir mal ein Selfie. Und ich wüsste ehrlicherweise auch gar nicht, warum. Also was würde mir es bringen, wenn ich jetzt ein Selfie da auf Insta, das ist in 10 Minuten wieder auf Platz 358.000. Also ich finde, lass die Leute auch einfach in Ruhe, wenn es irgendwie passt, wenn es schickt, wenn man das, und das ist, viele haben ja auch gar kein Gefühl zu ihrer Umwelt, und wenn das Gefühl irgendwie ist, komm, jetzt kannst du mal fragen, und dann ist der auch nicht gestresst. Aber ich kann dieses Ganze gar nicht verstehen. Wie du sagst, das sind Leute, im Film sind das ganz andere als zu Hause oder auf der Straße, sind das nochmal ganz andere, sind das private Leute. Ja, aber gut, ist halt so.
Ich wünsche mir für die nachfolgende Generation, dass irgendwann dann eine Generation dabei ist, die sagt, okay, wir finden das schon wieder so cool und so uncool, so ein bisschen wie bei Facebook, dass man sagt, okay, Facebook wird dann vermeintlich irgendwann so ein bisschen das Medium der Eltern, dann haben sich die Kids entfernt, und ich hoffe, dass irgendwann dieses Smartphone-Ding in den nächsten 1, 2, 3 Generationen so nachlässt, dass man sagt, Smartphone ist total uncool, das ist das Medium unserer Eltern, wir wollen mit Smartphone nichts zu tun haben, und die wieder was Neues für sich finden. Ob es dann besser wird oder schlechter ist, weiß man nicht, dann geht es um Chips, die in der Haut implementiert sind oder sonst irgendwas.
Ja, ja.
Aber dass zumindest dieser Smartphone waren wieder irgendwann in der nächsten Generation oder übernächsten Generation uncool ist, wenn man sagt, oh, das ist so ein Gerät meiner Eltern, ich möchte mit Smartphone nichts zu tun haben.
Naja, die ersten Anbieter bieten jetzt die Smart Glasses an, und das bedeutet, dass jemand so macht und hat ein Foto von dir, was ich unmöglich finde, oder sich jemand da auf die Gläser dann irgendwie Wikipedia ist ja auch schon wieder out, KI-Texte machen kann. Ich glaube, besser wird es tatsächlich nicht. Ich glaube, besser wird es insofern, als dass in, sagen wir mal 30 Jahren, du sowieso nur noch KI-Modelle als Schauspieler hast.
Das weiß ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Punkt zu sagen, das ist so ein bisschen dieses, was ich jetzt auch das Thema lese, Thema Bundeswehr, und irgendwie, wir haben irgendwie viel zu wenige Soldaten und Wehrpflicht und so
weiter. Mich hat noch keiner gefragt. Ich warte.
Ich möchte nicht, dass du mal bei der Knarre gehst.
Nicht, dann möchte ich mit dem Steffen zusammen gehen, wenn in den Versorgungstrupp. Wir können doch zusammen irgendwie was reißen. Ja. Wir gehen ins Hospital.
Dann lieber römische Dusche. Ja, was ist ja auch echt eine Frage von Marketing und welche Personen hast du da gerade, die, wenn du in Amiland hast du einen ganz anderen Bezug zu dem ganzen Thema als hier in Deutschland. Und ich glaube, da, vielleicht hast du dann echt so in den 1, 2, 3 nächsten Generationen, hast du dann echt mal wieder irgendwie einen, der Anfang 20 ist und du hast so einen neuen James Dean oder sonst irgendwas, der plötzlich wieder irgendwie sagt, okay, das ist total uncool und fangt wieder damit an und lass dieses ganze Digitale weg. So, weil das ist natürlich einfach, dann hast du ChatGPT und du hast KI und ja, du hast die
Brillen
und du
hast
Smart. Na, mal schauen,
ich weiß das glaube ich nicht. Also, das glaube ich nicht, dass das nachlässt. Das wird natürlich verfeinert und jetzt mit der KI wird sich da sowieso in den nächsten Jahren noch ganz viel verändern, gerade was, was Schule, was Studium oder auch was Arbeitsplatz betrifft. Es ist ja so, ich hatte da ja vor ein paar Monaten war da irgendwie so ein Schülersprecher, so ein bundesweiter und der feigste darüber, dass Lehrer ja keinen Prompt schreiben können und dass es mittlerweile so wäre, dass die Schüler den Lehrern ja was beibringen könnten. Und dann dachte ich mir, weißt du, also keine Härchen am Sack, aber das Einzige, was er machen kann, ist ein Prompt schreiben. Also cool wäre es ja zu sagen, ich weiß sowieso, was die KI sagt, weil ich es gelernt habe. Mhm. Ja, also, aber da jetzt als junger Mensch mit naturgemäß wenig Erfahrung so zu tun, ja, wir haben jetzt ja KI, ja, was wollt ihr uns noch erzählen, zeigt eigentlich, wie dumm wir schon geworden sind. Weil, also wenn man nur zwei Ecken weiterdenkt, weiß man, dass KI niemals Wissen ersetzen kann. Also natürlich kann sie dir Wissen erklären, aber solange du es nicht selbst weißt oder zumindest Zusammenhänge nicht weißt, bist du ja irgendwann so einer KI komplett unterworfen. Du kannst dann überhaupt nicht mehr feststellen, sagt die mir richtige Sachen oder falsche Sachen. Und das bedeutet
das hinterfragst du als junger Mensch erstmal nicht, weil als junger Mensch denkst du dir, okay, das ist die Antwort auf alle Fragen und irgendwie zack.
Auf ja, aber das ist natürlich ein großes Problem.
Ja, ja.
Weil eine KI ist ja nicht von der Bundesregierung irgendwie gefüttert oder kontrolliert, sondern eine KI wird, naja, ChatGPT von Sam Altman oder von Peter Thiel oder von Elon Musk kontrolliert und die können so eine KI natürlich auch tendenziös gestalten, ne? Also dass sie beispielsweise gegen Wokeness oder für Wokeness oder was auch immer. Aber eine KI kann ja nie sozusagen objektiv sein in dem Sinne.
Das ist der Punkt, dass man dann so ein bisschen dieses Suggestive irgendwie vielleicht außer Acht lässt oder das merkt wie suggestiv. Also ich bin sehr gespannt, aber nach wie vor, ich bleibe bei der Hoffnung, dass die nächsten ein, zwei, welche Generation dann auch immer, wie auch immer diese Generation dann heißen wird, aber dass die dann auf die Idee kommen und sagen, wir finden alles total uncool, weil das ist das Medium und das Werkzeug unserer Eltern und das finden wir
prinzipiell schon mal
das irgendwie
kann, cool. Das kann natürlich sein.
Und wir entdecken irgendwas ganz anderes für uns. Hase, sag doch gerade nochmal bitte ganz kurz, Berlin, wie war denn, wir waren mit der Waldbühne und haben...
Oh, du warst auch da.
Ja. Alles, was passiert, mache ich jetzt nur noch in
Bierform. Den da vorne auf der Bühne, den kenne ich
doch. Joachim, woher bist du dich heute? Wie war es denn? Die Waldbühne, das erste Mal?
Nee, das zweite Mal.
Ui.
Die Waldbühne, wer sie nicht kennt, ist wie sagt man eigentlich, römische Theater, also sprich unten eine Bühne.
Ein Amphitheater.
Ein Amphitheater, genau. Und dann geht es eben... treppenmäßig hoch, also die Ränge. Man sitzt da relativ unbequem, das sind einfach nur Steinbänke sozusagen. Wir saßen dieses Mal, anders als letztes Mal, da saßen wir oben, dieses Mal saßen wir im Innenraum, das heißt, wir haben eine Picknickdecke mitgenommen und saßen da zu viert drauf und das ist auch das einzige Konzert, zu dem du Essen und Trinken mitnehmen darfst. Also sprich, da gibt es dann die Leute dann richtig Fleischbällchen, Kartoffelsalat und. Und
das
und
Grill wird dann aufgestellt.
Da, Grill nicht, aber genau, du kannst aber auch was kaufen, ne? Also gibt es dann ein Bier und Getränk und so. Genau, und das ist immer im Juni ist das Abschlusskonzert der Berliner Philharmonie. Und wenn die den letzten Strich gestrichen haben und den letzten Ton trompetet haben, dann ist für die tatsächlich, weiß nicht, 6-8 Wochen haben die Pause. Haben sie aber gar nicht, weil das sind halt wirklich alles, ich meine, wer in diesem Orchester arbeitet, ist einfach ein Star, also der kann das richtig gut. Und die haben dann oft ihre entweder Soli oder ihre Kammerkonzerte oder ihre, was weiß ich, Quintette oder was auch immer, in denen sie dann noch spielen und dann gehen die da auf Tour sozusagen. Also die machen sicherlich auch ein paar Wochen Urlaub, aber diese Sommerpause, wurde mir gesagt, wird dann eben genutzt von den Leuten, dass sie ihren eigenen Projekten nachgehen können. So, und das wird dann übertragen vom RBB. Man sind zwei riesen Leinwände, aber man sieht das Orchester natürlich. Und vor allem ist der Dirigent von vorne gefilmt. Und ich könnte gar nicht sagen, also ich weiß, wer es war, aber ich könnte den Namen jetzt nicht. Es war nicht der Chefdirigent, sondern es war ein weiterer Dirigent. Wir haben mehrere Dirigenten und es war ganz hervorragend. Also es war.
Wie teuer ist da das Ticket?
Glaube um die 50, 60 Euro. Also kostet schon was.
Aber das heißt dann entsprechend auch mit Anreise, also hin und zurück und Hotel
oder bei Freunden? Ja, nee, nee, wir haben ein Hotel genommen und waren dann auch 3-4 Tage da und haben in den Tagen dann aber noch ein bisschen Berlin-Tour gemacht, ein bisschen Geschichtstour angeguckt. Genau, so.
Und nice dann, one.
Also ja, war auch. Kann das sehr empfehlen und ich kann auch die Waldbühne sehr empfehlen. Das ist wirklich eine fantastische Location, wenn es nicht regnet, was es nicht getan hat.
Wenn es nicht regnet, aber wie viele Leute passen da rein an die, in die, auf die Waldbühne?
Oh ja. Das lüge ich. Ich 25.000, sowas. Also,
wow.
Also, ich müsste aber, weiß ich jetzt, also keine 50.000 wie im Waldstadion.
Aber es ist tatsächlich eine Bühne mitten im Wald.
Genau, richtig.
Das ist ein Waldstadion hier.
Ja, ja, nicht unweit des Olympiastadions in Berlin. Also, das ist eine Haltestelle. Und ist auch die Ankunft, also die Gleise, die sehen auch so ein bisschen aus, als wenn du ins Waldstadion fahren würdest. Also so 4, 5, 6 Stück.
Und ich habe noch einen Filmtipp, ich hatte es schon mal bei WhatsApp kommuniziert, den, ich glaube, das heißt einfach Tina, die Autobiografie, nee, die Biografie
von
Tina Turner.
Ja.
Absolut großartiger Film. Wir sind letztens zufälligerweise bei Arte drüber gestolpert. Entschuldigung, Baby macht Bäuerchen.
Oh.
Und hatten da so die ersten 2-3 Minuten verpasst. Aber Tina Turner, wenn man sie mal so aus dieser, was man halt so kennt, Schublade rausholt und die Hits, ach ja, stimmt, Film sie the best und so, die hat doch, was sie für eine beeindruckende Karriere hat, auch mit ihrem Mann dann, mit dem Ex-Mann irgendwann. Ich glaube, wie hieß der? Ike Turner. Ich hatte das immer mal so ein bisschen mitbekommen, was die da damals für eine Beziehung hatten, aber es war viel, 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 viel schlimmer, wie das alles entstanden ist, wie die dann wie die zusammengefunden haben, erst in der Kunst, dann auch privat, jahrelanger Terror, dann irgendwann, also dann ist quasi die Karriere richtig gestartet oder ihre Solo-Karriere mit Ende 40. Spannende Frau, großartige Auftritte, wunderbare Musik. Und wirklich ein sehr, sehr, sehr deeper, beeindruckender Film. Auch wenn sie erklärt, warum sie so lange bei diesem Ike war, der ihr wirklich das Leben zur Hölle gemacht hat, privat. Ja. Und all das, was in ihrem Kopf so passiert ist in der Zeit. Und die Argumente für sie selbst, dann bei diesem Mann zu bleiben und so. Also wirklich Wahnsinn. Die erste Platte geht durch die Decke und sie schafft es als Solo-Künstlerin.
Was war das? Private Dancer, oder? Was war ihre
erste? Ich glaube, das Album hieß Private Dancer. Und ich glaube, es war sogar... leck mich doch die Füße.
Er gehört zu mir.
Ich hab's auf der Zunge.
We don't need another hero.
Das ist ein ganz bekanntes Tina.
Jetzt
eine KI. What's love got to do with it? Und es war irgendwie, gab es den Song vorher schon? Das war so ein halbes Cover. Sie wollte es eigentlich gar nicht singen, hat es auf ihre Art und Weise gesungen. Und dieses Lied. Und das Ding ist dann, und dann ging es über, die ganze Platte war bombastisch gut und so, also ganz, ganz großes Damenschach. Also wirklich empfehlenswert, ich meine Tina Turner sowieso, aber einfach um die Künstlerin an sich, Tina Turner, nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, ganz, ganz großartiger Film.
Warst du je auf einem Konzert von ihr?
Nee. Du?
Ich schon, ja. Im Waldstadion.
Du als Tina Turner auf der Bühne? Nee,
ja,
du warst.
Ja, genau, richtig. Ja. Nutbush City, ne, war mein Programm.
Ich würde, also du würdest mir, also ja, einfach wirklich als Geschenk so unter Podcasterin, wenn du mal als Tina Turner auftreten würdest, du würdest mir eine große Freude bereiten.
Aber nur mit dir als Ike an meiner Seite.
Ich verprügel dich, Hase, kein Problem. Ja?
Bekloppt. Ich war,
nee, also ja, wirklich.
Tatsächlich war ein geiles Konzert.
Nein, du hast Tina live gesehen.
Mit dreistöckigen Aufbau und so. Und es hat geregnet und gewittert. Da würdest du heute, also wenn du heute wie damals weiterlaufen lassen würdest, was damals passiert ist, wärst du 10 Jahre im Knast. Ja, also fast so schlimm.
Und wo war das im Waldstadion?
Ja, und es hat geregnet und es hat geblitzt und gewittert, aber wir sind tapfer geblieben. Und Tina Turner.
Hase, wie geht es denn? Du bist doch erst Ende 20. Da muss ja ganz jung gewesen sein.
Oh. Ah, ja. Ich habe ja mit 3 schon Wahrnehmung gehabt. Ne? Mit 4 habe ich kognitive Eigenschaften eines 17-Jährigen.
Möge diese Folge genauso heißen. Mit 3 hatte ich schon Wahrnehmung.
Und über meine sexuelle Vergangenheit mag ich gar nicht reden.
Joachim, wo erreiche ich dich
heute? Kennst du ja zum Teil in meiner Keminate. Ich habe aber, ich
höre. Ist das ein anderer Begriff für Anus?
Nee, also Keminate.
Sag mal, der römische Dusche.
Dann müsste die Frage ja lauten, wo befinde ich mich denn gerade? In meiner Keminate.
Ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, bitte liken, teilen, abonnieren. Wir waren zwischendurch echt tatsächlich, wir haben es auch nicht geglaubt, in den Charts, also nochmal dafür vielen, vielen Dank. Bitte liked es, teilt es, abonniert es. Wir sind bei Insta, Jo Ledger, Steffen Headline, Buongiorno. Wir sind bei TikTok, wir haben einen YouTube-Kanal. Also wenn ihr Bock habt, schreibt uns an. Wenn ihr was anders seht, schreibt uns an. Wenn ihr sagt, ey, lest doch unbedingt dieses Buch, guckt euch diesen Film an, schreibt uns an, seid mit dabei. Wir reagieren auf jede Nachricht, freuen uns auf jede Nachricht. Natürlich an dieser Stelle nochmal ein besonderer Dank an unsere Lieblingszuschauerin, meine Mom, die immer guckt und die immer direkt Feedback gibt. Also vielen, vielen.
Ja, und wir haben in der nächsten Zeit echt noch spannende Leute. Wir haben einmal den Autor in der Biografie von Thomas Mann. Also hier wäre meine Frage tatsächlich, Thomas Mann, wie ist es eigentlich mit den Jüngeren? Sprich, wie kriegt man die Jüngeren auch mal an die Weltbestseller sozusagen? Wir haben Veit Lindau. Sind wir noch am Machen sozusagen, muss man jetzt einmal verschieben, glaube ich. Veit Lindau hat ein neues, altes Buch.
Ist noch nicht gechartet, aber sieht auf jeden Fall wieder sehr verlockend aus.
Wer Veit Lindau mag und wer überhaupt so diesen Spiritual Way of Life mag, der ist da gut aufgehoben. Wir haben Bruno
Jelovic.
Genau.
Wir versuchen es jetzt am Donnerstag nochmal. Wie gesagt, musste zweimal abgesagt werden wegen meinem Magen-Darm.
Godfather of Dogs. Er kümmert sich um herrenlose gejagte Hunde. Ich glaube vor allem hier in Ex-Jugoslawien, Serbien,
etc. Bosnien, ja. Wir haben eine Zusage von Lars Ament, das Buch erwarten wir auch.
Genau.
Der Spiegel-Bestseller-Autor. Wir haben eine Zusage vom Autor von Reset, und zwar Joachim. Ja, und auf den freuen wir uns besonders.
Ja.
Und wir sind noch dran, Henny Nachtsheim haben wir Zusage bekommen, und wir haben eine Zusage von der Hauptdarstellerin oder Darstellerin von Adlerherzen, von der Katja. Und genau, also es geht jetzt noch so ein bisschen um Terminierung und wann, wo, wer, wie, aber wir haben auf jeden Fall einige Zusagen erhalten, Anfragen sind draußen.
Aber es sind ja Schmetterlinge im Kopf, insofern ist es halt so, bleibt einfach dran und dann seht ihr ja, wen ihr habt, und bestenfalls habt ihr uns beide.
So nämlich, und in diesem Fall mache ich nochmal einen und sage: 1, 2, 3, römische Dusche. Hey. Ich möchte das nicht. Hase, thank you so much. Take care.
Yes, same to you. Ja, du bist ja der frisch genesen, oder? Oder ist jetzt noch irgendwie nach Wehen?
Nee, es gibt auch diese Krankenhausstühle, wo so ein Topf direkt unten drunter ist. Auf dem sitze ich gerade.
Ein Zafter.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, mehr oder weniger. Ich fühle mich noch so ein bisschen, also man möchte mich nicht laufen sehen. Aber bitte? 10 Kilo leichter.
Was passiert denn, wenn man dich laufen sieht?
Okay. Ich sehe so ein bisschen aus wie frisch gebumst. Kann man ganz ehrlich sagen. Also,
ich habe dich noch nie, aber vielleicht.
Nee, ich kenne den Gang von dir. Ciao.
Ciao.
Und danke.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf ledgert.net oder schreib an jo@ledgert.net. Und immer dran denken.
böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.